Das Evangelium ist zugleich der Predigttext für heute. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 27.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus sprach: Wer diese, meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also das, worum es jetzt gleich geht, das ist schon ein paar Mal im Gottesdienst aufgeklungen, ja? Aber es ist ja langweilig, wenn man das gleich sagt. Deswegen gehe ich jetzt mal einen kleinen Moment mit Ihnen gemeinsam an einen Ort ganz weit weg vor langer Zeit. Vor ungefähr 2000 Jahren am See Genezareth. Und ich tue mal einen kleinen Moment so mit Ihnen gemeinsam, als würde ich aus dieser Stadt Kapernaum kommen und würde gerade laufen über eine Bergkuppe. Mensch, was sind denn das da alles für Leute? Das sind doch bald, kann die gar nicht zählen. Das sind bestimmt etliche Tausend. Und dicht gedrängt, einer neben dem anderen. Ja, was ist denn in diesen Tagen bei uns los? Und da, den kenne ich. Das ist doch mein blinder Nachbar. Und der guckt mich jetzt an, mit weit offenen Augen. Und der sieht mich. Ja. Das ist alles anders geworden hier bei uns in den letzten Tagen. Seit dieser Jesus kam, hat sich wirklich so einiges verändert. Das passiert die ganze Zeit. Und Sie müssen mir glauben, ich bin nicht so ein Mensch, der sich leicht begeistern lässt. Ich bin eher ein kritischer Zeitgenosse. Aber das, was jetzt passiert, also das passt auf keine Kuhhaut. Das ist wirklich mehr, als wir uns zu denken gewagt haben. Dieser Jesus, der heilt Menschen, der redet von Gott, als würde er ihn als würde er selbst Gott sein? Ich kann das gar nicht erklären. Und jetzt wird es auch alles noch so ein bisschen fester. Gestern hat er 12 von seinen Freunden so richtig offiziell zu seinen Jüngern berufen. Na, ich setze mich mal hin und hör mal zu. Das ist ja damals wie bei Mose, ne? Sitzt einer auf dem Berg und hört von Gott, was jetzt dran ist. Du sollst nicht töten, hat er gesagt. Tja, kenne ich doch. Ist doch klar. Was? Wenn ich jemand anders Idiot nenne, ist das so, als würde ich ihn töten? Naja, gut, das ist aber schon ein bisschen hart. Was sagt er jetzt? Ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, sagt Jesus. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für sie zu Gott und liebt nicht nur die zurück, die auch euch lieben. Echt jetzt? Das ist doch aber ein bisschen übertrieben. Es reicht doch, wenn ich meine Feinde nicht umbringe, zum Beispiel. Ist doch gut. Warum soll ich sie denn jetzt lieben? Also ich glaube, mit dem Jesus ist es so, der ist mir ein bisschen radikal manchmal. Und ich würde es gerne so machen, wie mit so einem Kuchenbuffet. Da nehme ich mir die Dinge, die mich ansprechen. Und was ich nicht so mag, das bleibt einfach mal weg. Jetzt ist er fast am Ende mit seiner Predigt. Was sagt denn jetzt? Wer meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wenn dann ein Platzregen kommt und die Wasser und der Wind und am Haus rütteln, dann fällt es doch nicht ein, denn es ist auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Wenn jetzt der Platzregen kommt und die Wasser und die Winde wehen und gegen das Haus stoßen, dann fällt das Haus ein mit einem großen Fall. Also offensichtlich wird sich dieser Mensch, der da Jesus zuhörte, gedacht haben, kann man jetzt doch nicht auswählen, welchen Teil von dem, was Jesus sagt, man annimmt und tut und welchen nicht. Aber das Bild hat mir gefallen. So ein kräftiges Haus. Wenn es draußen stürmt und blitzt und man ist drinnen sicher. Ich hatte ja manchmal ein bisschen Angst, dass wenn man Jesus nachfolgt, dass man dann alles aufgeben muss, nichts mehr haben darf für sich. Und hier spricht er davon, ganz selbstverständlich, dass sich jemand ein Haus baut. Ich finde das schön, so ein Haus. Und ich würde jetzt mal kurz fragen, wer von Ihnen hat heute Nacht in einem Haus oder einer Wohnung geschlafen? Wer von Ihnen hat heute Nacht in einem Haus oder einer Wohnung geschlafen? Ganz kurz mal andeuten. Scheint doch große Menge zu sein. Ja? Also ich denke, wir haben fast alle vermutlich im Haus oder einer Wohnung geschlafen heute Nacht, weil ein Haus nämlich ganz essentiell wichtig ist. Zumindest wenn wir hier wohnen, wo es mal regnet und mal kalt ist. In Israel zur Zeit Jesu hatte fast jeder ein Haus. War ein kleines Haus, kein Architekt, oft selbst gebaut, aber es gab ein Haus. Und deswegen sagt Jesus jetzt ganz am Ende von seiner großen Rede, der Bergpredigt, den Anfang haben wir gerade vorhin gemeinsam gesprochen, die Seligpreisung, sagt er jetzt ganz am Ende, passt mal auf. Mit dem, was ich sage, ist es so wie mit einem Haus. Euer Leben, dein Leben ist wie ein Haus, ein Lebenshaus. Und wenn man ein Haus baut, sagt Jesus, merkt man eigentlich recht schnell, ob jemand sich darauf versteht oder nicht. Sagt, das sind zwei Leute, die gehen los, wollen beide ein Haus bauen. Der eine sieht da so einen schönen Fluss mit so Wiesen, ganz romantisch, sagt, ja, da baue ich mir jetzt ein Haus. Und macht er und es sieht schick aus und ist toll. Der andere geht noch ein paar Meter weiter, ein paar hundert Meter weiter, bis er so richtig schön Felsgrund hat. Ist ein bisschen ab vom Fluss, aber ein schönen Felsgrund. Und sagt, da baue ich mein Haus. Beide feiern Einweihung. Alles schick. Nee, sagt Jesus, jetzt muss man den ersten Platzregen abwarten, die erste Regensaison. Wenn das Wasser so richtig von den, wir haben ja keine, aber vielleicht kennen Sie es aus Urlauben, wenn das Wasser so richtig von den Bergwänden herunterschießt ins Tal und alles vom Wasser überflutet wird, das erste Haus, das auf dem Sand steht, das wird dann einfach zusammenfallen. Und der Mensch, der darin wohnt, ist im besten Fall obdachlos, und im schlimmsten Fall tot. Der andere, der auf diesem Haus, was richtig solide gebaut ist, der sitzt drinnen und trinkt Tee und freut sich, dass er es so schön gemütlich hat. Das ist ja eine schöne Geschichte. Und wenn man weiß, dass Jesus selber Häuslebauer war, also jemand, der so Häuser gebaut hat, denkt man, ist ja nett, dass du jetzt so ein paar Tipps zum praktischen Bauen gibst. Aber was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Was hat dieses Haus, von dem du sprichst, mit meinem Lebenshaus zu tun? Was willst du mir damit sagen? Natürlich wollen wir alle in einem Lebenshaus wohnen, also ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, was stabil ist, was nicht zusammenfällt, was dann, wenn es draußen Stöße gibt und wenn es ruckelt, wenn wir in Krisen kommen, was nicht die Grätsche macht, was nicht unter dem Druck von dem Wasser in sich zusammenbricht. Natürlich wollen wir gerne Stabilität haben. Und jetzt sagt er, wer meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wer meine Worte jetzt hört und sie nicht tut, der ist wie einer, der es auf Sand baut. Was waren seine Worte? Er hatte vorher stundenlang geredet. Und im Prinzip hatte er nur eine Sache gesagt. Er hatte gesagt, es gibt Menschen, die ticken normal. Und es gibt Menschen, die sind göttlich gestrickt. Die normal tickenden Menschen, die versuchen, sich anzupassen, relativ moralisch so durchs Leben zu gehen. Und die göttlich gestrickten, die sind irgendwie anders im Herzen. die stechen raus, wie Licht oben auf so einem Berg. Die Normalen, die versuchen sich einfach ums Ihre zu kümmern. Und die göttlich Gestrickten, die sagen, ich kümmere mich zuerst ums Reich Gottes. Das ist mir das Wichtigste. Und was mich angeht, das schaue ich mal, da wird Gott schon für mich sorgen. Und jetzt ganz am Ende sagt er, liebe Zuhörer, sagt Jesus da, jetzt hört das nicht nur an, sondern tut es. Tut es wirklich im Leben. Das, was ich jetzt sage, das ist nötig, dass man das umsetzt, implementiert, würde man sagen heute manchmal. Ich musste an meine Tochter denken. Die hat jetzt gerade diesen Sommerferien schwimmen gelernt. Und wenn der Schwimmlehrer ihr beigebracht hat, so mit den Armen musst du das so machen und so. Und wenn meine Tochter dann, das hat sie auch mal gesagt, das ist toll, dass der mir das zeigt, aber ich mache dann die Bewegung morgen. Hätte nicht so viel gebracht, weil am nächsten Morgen hätte sie nicht mehr gewusst, was der mit seinen Armen und Beinen gemacht hat. Der einzige Weg, wie man schwimmen lernt, ist, dass man dann, wenn der Schwimmlehrer zeigt, wie das mit den Armen und Beinen funktioniert, dass man das gleich danach tut. Sonst hilft es nicht. Und genau das sagt Jesus hier. Wenn ihr wirklich göttliches Leben haben wollt, dann müsst das, was ich euch sage, das müsst ihr dann auch gleich tun. Es gibt ja diesen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und genau darum geht's. Nicht um das Zuhören, Nachdenken, vielleicht Bibel lesen, fromm sein, grundsätzlich ein netter Mensch, sondern das, was Gott mir in einem konkreten Augenblick sagt, durch sein Wort, durch seinen Geist, das auch zu tun. Es gab vor ungefähr 150 Jahren einen Mann, der wurde später berühmt. Hudson Taylor, der wurde berühmt als Missionar, der ging nach China. Ich weiß nicht, ob die ein oder andere vielleicht den Namen schon mal gehört haben, Hudson Taylor. Aber bevor der gute Mensch berühmt wurde, wohnte er als einfacher Medizinstudent in London, in einem ganz armen Viertel, hatte wenig Geld zum Leben, arbeitete, studierte und half zwischendrin noch anderen Leuten. So, eines Abends kommt ein Familienvater zu ihm und sagt, meine Frau ist krank, kannst du bitte mitkommen, mal nach ihr sehen. Sagt, ja, mach ich, nimmt sich die Tasche, geht zu ihr, kommt in ein total armseliges Haus, viele Kinder, kein Brot, kein Essen. Er untersucht die Frau, er weiß relativ schnell, warum sie krank ist. Er kann ihr auch die richtige Medikamentation sagen, nicht gegeben, weil er das Medikament nicht selber hat. Und dann sieht er dem Mann in die Augen und weiß genau, der hat gar kein Geld, um sich das zu kaufen. Und er fühlt in seine Tasche und er merkt, er hat noch 2 Pfund. Und das sind die 2 Pfund, die er für seinen ganzen Monat braucht. Das Geld hat er. Er ist schon dabei, rauszugehen, ein Gebet zu sprechen, dass Gott doch diesen Mann segnen möge und so weiter. Und da merkt er, in diesem Moment sagt Gott zu ihm, du gibst jetzt dein Geld dieser Familie. Wie das in so Geschichten ist von Menschen, die später berühmt werden. Er tut das. Die Frau wird gesund und Gott versorgt ihn dann am nächsten Morgen, ich weiß nicht mehr genau wie, auch noch auf ganz liebevolle Weise mit Nahrung für den Rest des Monats. Aber das konnte nur passieren, weil er in dem Moment, wo er diesen Impuls bekam, das auch gemacht hat. Ich wünsche uns, dass wir bereit sind, unmittelbar und direkt die kleinen Impulse Gottes, die wir spüren, anzunehmen und danach zu leben. Das stärkt unser Vertrauen in Gott und das bringt uns Gott näher. Nur daraus erwächst so ein starkes, festes Haus, ein starkes, festes Lebenshaus. Woher weiß ich denn, was für einen Impuls mir Gott gibt? Wir haben sein Wort und wir haben seinen Geist. Sein Wort, das ist dieses Buch da vorne. Das kann man wirklich mal lesen. Das ist ganz frappierend. Vielleicht auch nur mal einmal in der Woche. Und sein Geist, das ist so jemand, der wie so eine Software-Aktualisierung ganz klar zeigt, was das jetzt gerade heute hier für uns heißt. Mir persönlich hilft es manchmal, auf Gottes Geist zu hören, indem ich einfach ein paar Minuten ruhig bin und sagen, Gott, bitte sprich du zu mir. Ich höre jetzt mal zu. Und dann können Impulse kommen, müssen nicht, aber können Impulse kommen, wo Gott direkt mir so einen kleinen Schub, eine kleine Idee gibt. Und wenn ich die dann tue, dann merke ich ganz oft auch, das macht Sinn. Das war jetzt nicht nur einfach so eine Idee, sondern das hat wirklich was Göttliches an sich. So, wie kommen wir jetzt dazu? Dass das jetzt nicht nur so eine Predigt bleibt. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es manchmal, wenn man so die Idee hat, da könnte jetzt gerade ein Impuls von Gott sein, der mich so leicht anstupst, mir was zeigt, mir was aufs Herz legt. Dann in dem Moment gleich so eine Entscheidung zu treffen und sagen, ja, das mache ich. Und dann noch besser, Freund, Bekannten, Lebenspartner davon zu erzählen. Wenn man es einmal ausgesprochen hat, dann muss man es irgendwie ernst nehmen. Und dann Gott um Beistand bitten. Das alles, was wir heute gehört haben, was in dieser Bergpredigt steht, sind Dinge, die kein normaler Mensch leben kann. Das ist alles so unmöglich, das braucht Gottes Geist. Und Gott hat gesagt, ja, ich bin da in euch, ich will euch verändern, ich will euch auf diesen Himmelsweg mitnehmen. Ihr hört unser Gebet. Und wenn wir dann mal erleben, wie wir auf diesen Impuls Gottes hören und wie dann was passiert, dann ist vielleicht das Dritte, danach davon zu erzählen. Weil es unglaublich Mut macht, das dann auch mal auszuprobieren. Wer meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Jesus Christus, du gibst uns dein Wort und deinen Geist und sprichst zu uns. Du berührst unsere Seele, unser Herz. Du tröstest uns und führst uns zu allem, was gut ist. Das sagst du uns selber. Lass uns deine Worte hören und sie tun. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.